Im Journalismus gibt es eine Redewendung, die heißt besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Deshalb klaue ich jetzt mal ein paar Überschriften aus Zeitungsartikeln über meinen heutigen Gast. Er ist nämlich ein musikalischer Überflieger, so schreibt ein Kollege. Und ein anderer meint, er sammle Noten und Haltungsnoten. Und, jetzt Nummer drei, pendle zwischen Orchestergraben und Sprungschanze. Ich begrüße ganz herzlich den Münchner Domkapellmeister und amtierenden Seniorenweltmeister im Skispringen, Anton Zapp. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Andere in Ihrem Alter, Sie sind jetzt immerhin 65, habe ich gelesen, klagen über Rückenschmerzen und Probleme mit den Knien. Da haben Sie keine Probleme, oder?
Nein. Ich kann sagen, im Moment nicht. Ich hatte vor, das ist, glaube ich, schon wieder 3 Jahre her, mit Rücken zu tun, habe dann auch eine Kur gemacht. Sagen wir mal, es ist so, ich muss schon viel tun dafür. Und da hilft mir auch der Sport. Also ich mache eigentlich fast täglich die 5 Tibeter. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die gehen auch.
Yoga,
ja. Ja, genau. Und die Übungen, die ich jetzt für Skispringen mache, die sind ausgesprochen gut für den Rücken. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Skispringen gehe, dass es besser wird mit dem Rücken. Also man muss den Rücken ja lang machen in der Anfahrt, und das kann ich Ihnen nachher mal zeigen, wenn Sie interessiert.
Ja.
Das ist, weil das kann man eben auch zu Hause machen.
Und dann zieht quasi die Wirbel auseinander.
Genau. Ja. Und beim Springen selber ist natürlich da ein gewisser Druck. Man muss sich lang machen und dann durch den Zustand des Fliegens ist natürlich ist kein gewöhnlicher Zustand, ein gewisser ekstatischer Zustand. Ja. Und ja, und wenn man dann unten da rauskommt und hat einen guten Sprung gemacht, dann da fühlt man sich sehr gesund, sagen wir mal.
Skispringen als Reha-Sport für Musiker. Zu der Kombination fallen mir noch jede Menge Fragen ein. Und die werde ich Anton Zapp alle stellen in den nächsten 2 Stunden. Zunächst noch mal so ein paar statistische Daten meines heutigen Gastes, Anton Zapp. Er ist 65 Jahre alt, Domkapellmeister in München und amtierender Weltmeister im Senioren-Skispringen. Und Sie sind sogar schon mal in Ihrer Berufskleidung, also im Frack, die Sprungschanze runter, habe ich gelesen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war in Reit im Winkel, genau. Das war 2004. Da hatten wir zum ersten Mal die Seniorenweltmeisterschaft, also die IMC, International Masters Championship heißt das in Deutschland. Und da war ich auch mitverantwortlich, dass das zum ersten Mal nach Deutschland kam. Ich habe damals auch in dem Board gearbeitet und war da zuständig für Kultur und habe dann eben auch Eröffnungskonzerte organisiert. Und das sind dann so regionale Fernsehteams da für solche Sachen. Es kommt ja nicht am ZDF oder ARD, da war auch aus Mitteldeutschland ein Sender da, weil dann ein alter Springer aus Thüringen noch mitgemacht hat, der Kurt Brause, der weiß nicht, ob er jetzt noch springt, der war damals schon, ich glaube, 70 oder so. Und die haben über den auch gefilmt und so, und dann kommt man halt so ins Gespräch und da hatte man die Idee, dass ich da mit dem Frack springe. Und das haben die dann aufgenommen.
Wie war das?
Das war eigentlich lustig, ja. Es war insofern ein bisschen aufregend, weil ich nicht wusste, was passiert. Aber
ja,
ich meine, da ist ja nur so ein Frack, der flattert hinten mit, aber das kann jetzt nicht so einen großen Einfluss auf den Sprung eigentlich haben. Ne? Aber ich habe halt
auch
so
noch niemand vorher ausprobiert, oder?
Nee, also ich weiß ich nicht.
Das also hat es die Flugeigenschaften großartig verändert oder haben Sie es gemerkt, dass es anders war?
Das habe ich ein bisschen befürchtet. Ich habe dann einen Sicherheitssprung gemacht, das ist einfach stabil, jetzt ohne Risiko. Und es hat eigentlich gar keinen Einfluss. Es hat hinten so ein bisschen geflattert, habe ich gespürt. Aber es hat schon lustig ausgesehen.
Sie haben schon erzählt, Sie sind bei der Seniorenweltmeisterschaft angetreten. Sie haben jahrelang pausiert. Mhm. Sie waren eigentlich bis 18 Jahre ganz gut im Geschäft, wenn man das Geschäft nennen kann. Also Sie waren im olympischen Kader.
Also ich war damals, erstmal muss man Geschäft, weil Sie gesagt haben, im Geschäft damals gab es überhaupt keinen Profi-Skisprungsport noch.
Das war wann?
Also jetzt mein Aufhören,
ja, genau.
Das war 69, zwischen 18 und 19 habe ich aufgehört. Und das Jahr vorher hatte ich diesen Job. Ich war in einem Förderkreis für die Olympischen Spiele Sapporo, das war ja 72. Da hat man eben Talente gesucht und so. Und da war ich drin, habe aber dann aufgehört. Das war ja schon 4 Jahre vorher, wo ich aufgehört habe. Also so wie heute diese ganze Kaderentwicklung und dass man jetzt A, B, C Kader und diese ganzen...
Aber Sie waren zumindest nicht ganz unbegabt.
Nein, ich war schon mal Bayerwald-Jugendmeister oder sowas. Ich war sehr begabt im Springen. Mhm, genau. Immer. Aber das Training hat daraus bestanden, dass ich in den Bayerischen Wald gefahren bin, dann später als in Regensburg, und dann hat man die Schanze selber getreten und dann hat man 3 Sprünge gemacht oder 4, weil man fertig war einfach und sowieso immer hochlaufen musste. Ne? Heute ist ja das alles ganz anders.
Ja.
Für mich war das erledigt damals. Ne? Ich hatte wirklich 2 schwere Stürze, bezeichnenderweise war mein Vater damals dabei, der eher so ein ängstlicher Typ, und von der Familie aus wurde das, sagen wir, auch von meiner Großmutter und so.
Die fanden das nicht so witzig.
Die fanden es gar nicht witzig.
Hup, lass das.
Und naja, und da war der dabei und ich habe wirklich damals in der Jugend wenig schwere Stürze gemacht. Aber das waren 2 und dann, ich wollte nicht aufhören, aber ich habe dann wieder probiert, und also in der nächsten Saison, und habe gemerkt, dass da so ein Knacks drin war.
Ein psychischer Knacks oder
normal,
wirklich von der Leistung?
Nein, da ist einfach so eine Blockade, weil sie müssen ja beim Springen, ist ja das Prinzip, ist ja, dass sie wirklich vorne raus sozusagen hechten müssen, in
also
möglichst horizontal.
Mut dazu.
Also, ja, und sie müssen ja voraus, sie sehen ja nicht, wo sie hinspringen. Sie springen also praktisch Richtung Himmel. Sie sehen überhaupt nicht, wo sie landen. Also, sie springen einfach in die Luft. Und beim Skispringen ist ja dieses Prinzip, wenn man einen Sturz hat, wenn es irgendwie möglich ist, gleich wieder hochgehen, ja.
Hatten Sie das damals gemacht nach den beiden Stürzen?
Konnten Sie danach
noch mal springen?
Nach den beiden Stürzen, die waren in Bodenmais unmittelbar danach nicht. Aber ich hatte den einen Sturz im Training früh. Da waren auch ganz schlechte Bedingungen. Es war vereist und es war Wind. Und ich habe neues Material ausprobiert. Also es war einfach zu viel zusammen. Und das ist eine ganz brutale Schanze im alten Stil, im Bodenmais. Die hatte auch 5-6 Meter Schanzentisch. Aber dann aus dem Felsen raus, ganz steiler Anlauf, dann ganz langer Schanze, dann 40 Meter praktisch waagrecht, also nach vorne und dann ganz steil runter und so weiter. Und wenn man da hohe Luftfahrt hat und dann da so rausspringt, da wird man vom Wind dann sozusagen zerlegt. Ne?
Und dabei sind Sie gestürzt?
Ja, da bin ich abgestürzt. So, ja, die Skier unten durch, also Oberluft bekommen und so. Und dann überschlagen und ja, das ist schon richtig heftiger Sturz, aber mit Abschürfung glimpflich. Ja.
Ich
bin dann nachmittags im
so.
Wettkampf.
Mhm. Nee. Ach, Sie sind nachmittags dann noch?
Ja, dann bin ich im Wettkampf wieder gestartet. Moment, das war da. Und da ist dasselbe, aber noch heftiger passiert. Und danach konnte ich dann nicht nochmal springen. Da war auch der Wettkampf da, da geht es dann auch. Es wäre auch schwer gegangen, ja. Dann habe ich es erst ein Vierteljahr später wieder probiert. Ja, gut, Abschürfung hier der Arm.
Also
ich bin eigentlich immer auf den linken Arm, der war öfters mal so auf. Aber nichts Großartiges. Also am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen.
Also es war noch alles dran an Anton Zapf, aber die Skisprungkarriere war erstmal vorbei. Warum er nach mehr als 20 Jahren wieder angefangen hat, als inzwischen erfolgreicher Musiker, darüber reden wir gleich. Mit 18 hatte der heutige Münchner Domkapellmeister Anton Zapf aufgehört mit dem Skispringen. Aber nach mehr als 20 Jahren hat er wieder angefangen und dazwischen haben Sie gar nichts gemacht?
Skispringen ist nicht, nein.
Und dann standen Sie da oben wieder mit 42 oder wie haben Sie...
44er.
Mit 44. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, wieder anzufangen? Also das ist ja nicht so, wie wenn ich mal jahrelang nicht geschwommen bin, dann schwimme ich halt mal wieder eine Runde.
Nee,
und
ist nicht so.
Das ist ja nicht ganz ungefährlich.
Das ist richtig. Also so die Geschichte mit dem Wiederanfangen, für mich war das vollkommen abgeschlossen, Skispringen. Ich hatte nie gedacht, vielleicht springe ich mal wieder irgend sowas, gar nicht. Da fing ein Musikstudium an und das ist ja meine erste Leidenschaft, sagen wir mal. Mit 44, da bin ich dann wieder ins Fichtelgebirge mal gefahren, wo ich eben geboren bin. Und das ist auch ein Skisprungzentrum immer gewesen, Bischofsgrün, Wammersteinach. Und ich habe da noch viele Bekannte oben, die früher auch mal gesprungen sind. Und ja, da bin ich hingefahren und dann sehe ich das Plakat, genau wie das damals war, wie ich 14 war, wo ich noch an so Wettkämpfen dort teilgenommen habe. Ne? Und zwar im Parallelstil. Es war 94, der V-Stil, der kam ja so
spät,
90.
Also es gab zwischen 90 und 94 in der Zeit Leute, die parallel gesprungen sind und Leute, die V gesprungen sind.
Mhm.
Und Sie waren 94, aber auf jeden Fall
ja,
da und haben ein Turnier gesehen.
Ja, 94 waren Sie das Plakat mit einem Springer drauf im Parallelstil. Genau wie es damals war. Dann habe ich gedacht, die werden doch nicht jetzt hier, das ist natürlich blöd gedacht, das ist einfach ein altes Plakat, das sie benutzt haben, immer das Datum ausgewechselt.
Ach so, ja.
Das war immer noch von damals, das ist schon lustig, 25 Jahre und da war eben Parallelspringer drauf. Das hat mich einfach so angezogen und dann habe ich irgendwie gedacht, das fahre ich jetzt mal hin, ich schaue mir das mal wieder an. Und dann fahre ich dahin und die Schanze war einfach im Vergleich zu früher so harmlos, in Anführungszeichen. Also damals war das so eine K50 und da fingen die Matten erst bei 25 Meter an und zwischen dem Schanzentisch, da war so eine Forststraße, ne? 25 Meter und der Schanzentisch war dahinter, der war 6 Meter hoch oder so. Oder 7, wahnsinnig hoch, damit man überhaupt drüber kommt. Mhm. Also da dort zum ersten Mal zu springen, das ist Horror. Da habe ich auch Szenen erlebt, dass Kinder oben waren und weinen und sich nicht trauen halt. Mhm. Ne?
Verstehe
also,
ich.
Und jetzt war das überbaut und der Schanzentisch war noch, oder ist jetzt heute, weiß nicht, 1,5, 2 Meter höchstens so.
Also das heißt, da wo man abspringt, der Punkt, das ist der Tisch. Und
genau.
das, was dann gerade senkrecht runterfällt, sind jetzt noch 2 Meter und waren früher 6 Meter. Da waren 6 Meter tiefer, war die Straße.
Ja.
Und jetzt geht es halt.
Ja, das ist direkt anwärts. Genau. Das heißt, man kann auch mal drüber fahren, mal 10 Meter springen oder.
Und stürzt nicht auf die Straße.
Ja, erstens habe ich das gesehen und habe gedacht, Mensch, das ist ja. Und dann habe ich gesehen, die sind natürlich im V gesprungen, auch die Regionalspringer dort. Und das hat mich sehr fasziniert, das auch dann live mal wieder richtig zu sehen. Ich habe natürlich am Fernsehen die ganzen 25 Jahre schon immer verfolgt, aber ich war eigentlich nicht mehr an der Schanze. Und dann hat mich das so, habe ich gesagt, das muss ich machen.
Da hat es dann, und, als Sie es wieder live gesehen haben, gleich gekitzelt.
Ja, das waren die zwei Dinge. Einmal, dass es wirklich ungefährlicher ist. Mhm. Und das war das eine. Und zweitens das V. Ich habe gesehen, es ist auch viel stabiler einfach, der Flug. Und sicherer natürlich.
Mhm. Und dann haben Sie überlegt, jetzt könnte ich mal wieder? Und sind dann auch gleich gesprungen oder nein?
Nein, dann.
Man kann ja nicht einfach dahin laufen und sagen, ich.
Oder ja, so einfach ist nicht. Aber eben. Ich bin dann hinwesend da verantwortlich jetzt. Und das war der Günther Göllner, der war auch mal deutscher Meister, aber auch mal kurz Nationaltrainer. Und den Namen kannte ich noch und die haben mir gesagt, ja, der ist verantwortlich, der steht da unten. Weil dann bin ich zu dem hin und der hat gesagt, ja. Kein Problem, Material haben wir da und so weiter. Am Dienstag ist Training. Da hat man so uraltes Material. Ja, das war am Sonntag, am nächsten Dienstag, weiß ich ganz genau. Und also, das, wenn Sie das sehen würden, das, wirklich, das war so ein uraltes Material.
Das
so,
Sie noch da hatten?
Ja, das war halt irgendein Anzug, der geflickt war mit so einem Kringel hinten drauf und dann mit so. Also unbeschreiblich. Aber das war vollkommen wurscht. Das ging ja nur darum, einfach mal das zu probieren. Ne?
Über 20 Jahre sind Sie da nicht drauf gestanden und dann geht es davon so runter.
Die, okay, 25, genau.
Gut, es ist jetzt irgendwie anders gebaut, aber ich habe irgendwo gefunden, dass Sie mal mit Jens Weißflug anschließend gesprochen haben, der dann da oben stand und sagte, er wird sich das heute nicht mehr trauen, darunter zu springen.
Ja, das sagen manche, das wundert mich auch ein bisschen, aber gut, für die ist das natürlich auch ganz anders. Die haben erstmal schon alles erreicht. Das ist ganz anders wie bei mir gewesen, weil das war ja nicht erfüllt und hat mit dem Absturz aufgehört. Und es ist immer gut, Abstürze, also auch im übertragenen Sinn, zu transformieren im Leben. Ja, also wenn die Möglichkeit besteht, dann nochmal durchzugehen, das ist ja auch Therapie. Das kann man auf alles eigentlich übertragen. Bei manchen Dingen geht es ja nicht mehr. Ja.
Aber trotzdem haben Sie dann aufgehört, standen jetzt nach 25 Jahren wieder da oben. Hatten Sie da Angst?
Ja, Wahnsinn. Dazu muss man sagen, ich habe ja dann nicht gleich auf der K60, sondern ist eine K20 daneben. Dann habe ich eben auch so, das ist so eine Jugend- oder Kinderschanze, da habe ich natürlich erstmal einen Sprung gemacht. Also auf der 20er noch nicht, weil das ist dann so, 20 Meter Schanze ist so, wenn man auch Skifahren, ich bin natürlich immer Ski gefahren. Das ist nicht, dass man dann nach 25 Jahren zum ersten Mal, beim Skifahren bin ich auch immer gerne über so Schänzchen gesprungen, also mal so 10, 20 Meter.
Wenn dann mal so ein Huckel im Weg war, dann haben Sie den durchaus nicht
umfahren. Genau, den habe ich schon
mitgenommen.
Genau. Aber dann die 40 Meter Schanze war schon krass. Geht schon ganz schön runter, weiß ich noch. Da musste man sozusagen Vollstart nehmen und da gab es mal einen Balken unten früh, also wo man den Anlauf verkürzt. Und ich habe gesagt, der muss den Balken da irgendwie reinmontieren, obwohl das kaputt ist, ging nicht. Und da war, ich habe so gezittert. Also es war wirklich, dieser erste Sprung auf der 40 Meter, das war der Hammer. Bis man wegfährt, wenn man wegfährt, fängt einfach diese Dynamik an, dass man sozusagen muss. Ja, man kann ja auch nicht mehr ausweichen. Mhm. Das heißt, es beschleunigt halt und dann bereitet man sich schon vor auf den Absprung. Das geht ja gar nicht. Man kann nicht mehr sagen, lieber nicht und so. Ja, dann, klar, dann geht man in die Position, dann wird die Geschwindigkeit schneller und man fährt auf den Schanzentisch zu und da muss man was machen.
Und offenbar haben Sie es gut gemacht, denn Sie sind ja noch immer dabei und haben inzwischen den 4. Weltmeistertitel geholt. Gleich geht's weiter mit dem fliegenden Dirigenten und Hauptsache Mensch. Musik. Mein heutiger Gast Anton Zapp war schon lange als Musiker erfolgreich. Da hat er noch einmal an seine erste Karriere angeknüpft, nämlich die als Skispringer, weil es ungefährlicher geworden war und weil er Lust hatte, den V-Stil zu lernen, also die Skier beim Sprung nicht mehr parallel in der Luft zu halten, sondern vorn auseinander zu spreizen. Es gibt Profis, die haben damals, als es aufkam, aufgehört mit dem Sport. Nach wie vielen Jahren hatten Sie es dann drauf?
Ja, bis automatisiert war, 6 Jahre. Das muss man aber natürlich.
Woher nehmen Sie diesen Ehrgeiz? Warum machen Sie das? Ich meine, Sie haben ja einen guten Job, so ist das ja nicht.
Das ist war schwer ja jetzt zu sagen. Das ist natürlich eine Leidenschaft. Das Widerspringen war natürlich. Es war wirklich genial, einfach diese Erfahrung. Und ich hatte eben einen Freund, also er wurde dann zum Freund, den Klaus Günther von Bayreuth, der eben vom Fichtelgebirge war. Und ich bin da halt ab und zu raufgefahren. Dann haben wir unser sogenanntes Geheimtraining gemacht.
Warum geheim?
Weil wir nur zu zweit waren. Und das ist eigentlich, darf man gar nicht, weil man braucht eigentlich jemanden, der schaut. Man sieht ja nicht hinein. Da kann ja auch ein Hund reinlaufen oder ein Reh.
Ach so,
oder
was weiß ich, aus sicherheitstechnischen Gründen ist es eigentlich nicht sinnvoll, ja, wenn uns zu zweit.
Auch wegen Wind ist es auch selbst bei einer 60-Meter-Schanze kann ein Wind schon viel anrichten. Ja, da haben wir das gemacht und das haben wir jahrelang, aber mit riesen Abständen. Also 6 Jahre
lass natürlich, wenn ich jetzt 10 Jahre durchtrainiert hätte, lass uns mal wieder ein bisschen üben und vielleicht, ja, diesmal kriegst du vielleicht das hin und diesmal kriegst du vielleicht das hin.
Ja, so gut, es geht darum, überhaupt, das ist eine komplett andere Technik. Also und ja, das ist wirklich genau. Schwer, weil sie müssen rausspielen und dann aufmachen. Und ich so rausgesprungen, haben wir kurz aufgemacht, gleich wieder zu. Ja, aber das ist eine wahnsinnige Überwindung. Mhm. Sie springen nach vorne und normal kommt da ja dann
sie
das
wissen,
Ski hoch
so
und der Ski ist vor einem. Ja, man ist hochgesprungen und der Ski kam, dann ist man da drauf. Und so muss man bei sich raus und sofort aufmachen. Das ist also,
mir ist grundsätzlich die Vorstellung, darunter zu fahren. Also bei Parallel wussten Sie, es klappt und ich lande sicher. Und bei, wenn Sie es aufmachen, passiert
was anderes. Sie haben ja einfach was anderes. Vor sich. Ja, wenn Sie aufmachen, dann
fliegen Sie richtig.
Dann denken Sie, also, Sie stürzen da vorne über.
Okay.
Ja, das ist ganz anders, wirklich.
Aber Sie haben jetzt diesen V-Stil dann irgendwann gekonnt und sind über 100 Meter geflogen.
Wie ja, viel? Jahre später. Das war schon ein magisches Erlebnis. Ja.
Einfach kann man so das lang zu fliegen.
Ja, das Gefühl ist schwer zu beschreiben, weil das, klar, je weiter man springt, umso ekstatischer ist es, weil der Druck wird stärker, man fliegt halt dann einfach nach unten. Das kommt dann sehr lange vor. Das ist wieder der Traum vom Fliegen. Man ist halt für Momente und die sind irgendwie ausgedehnt dann beim guten Sprung und nachwirkend. Also man fühlt sich wirklich dann, das ist wie ein Jungbrunnen, man fühlt sich verändert, auch gereinigt, also körperlich und geistig auch.
Aber das Springen selbst ist dann schon so eine Art spirituelles Erlebnis, oder nicht?
Ja, also auf jeden Fall. Es ist schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann. Also auch Bewusstseinserweiterung und so weiter, weil man sehr, sehr stark mit dem Inneren sich auseinandersetzen muss. Ganz konkret, einfach mit den Ängsten, mit der Verfassung, mit dem Überlegen, wie gehe ich das an? Kann ich einfach hingehen und irgendwie runterspringen? Man muss das vorbereiten, beobachten, wie die Verhältnisse sind, wie es präpariert war im Winter und dann die anderen beobachten und wie ist man selber auch disponiert. Die ganze Auseinandersetzung hat man nicht im anderen Sport, weil ich nicht überlege, bin ich fit genug, um zu schwimmen oder zu Radfahren. Das ist einfach, ja, oder auch
dann
zum Fußball zu gehen.
Dann steige ich halt ab, ne? Wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, wenn ich einen Berg nicht raufkomme mit dem Rad, dann steige ich halt ab.
Ja, schau halt mal, wenn es nicht geht, dann höre ich auf.
Das
beim Springen ist halt dieses Entweder-Oder und das Hochgehen und Runterspringen dann auch schon die Wahl, welche Schanze. Ja, dann muss es für sich selber entscheiden. Das ist ein absoluter Solosport. Also wenn man dann im Balken ist, und der Trainer ist dann weit und ist wirklich weit unten. Da ist man wahnsinnig auf sich selbst zurückgeworfen. Und da ist wieder die Verbindung nach oben zu haben ganz gut.
Sind Sie da dem lieben Gott ein Stück näher oder wie kann man das
ja,
verstehen?
Ja, aber nicht beim Springen natürlich.
Aha, okay.
Sondern vorher, also eben auch mit einem Gebet, bevor ich in den Balken gehe. Wo ich da zum ersten Mal die 120er in Lillehammer gesprungen bin. Es war auch ein magischer Moment, so ein Moment vergisst man nicht, weil ich habe damals angefangen, also im Winter zu springen, nach einer längeren Pause im Dezember, erst auf der 90er daneben, also die kleine sozusagen, Anführungszeichen. Dann habe ich 5 Sprünge gemacht, jeder Sprung wurde immer besser. Und dann kommt der Moment, wo du dann kraftmäßig überlegst, ob du es wann du auf die Große rüber gehst. Und dann bin ich halt dann rüber. War den ganzen Tag war Wolken, war bedeckt. Ja. Da hat man einen tollen Blick da vom Turm aus in das ganze Fjord da runter. Lillehammer,
das war das tatsächlich.
Ist sehr schön, ja. Und dann bin ich in Balken. Und in dem Moment, wo ich in Balken gehe und dann zum Trainer schaue, dann geht hinten am Horizont, gehen die Wolken so auf und die Sonne so leicht, nur so ein Schlitz praktisch. In dem Moment, wo ich in Balken gehe und nochmal die Bindung kontrolliere, ja, und dann winkt man den Trainer, dass man ready ist. Ja. In dem Moment, zack, kommt die Sonne. Und dann habe ich gedacht, wie ich da in die Spur gegangen bin. Also ich habe selten so mit der Gewissheit, das war aber der erste Sprung auf der Schanze, auf der großen dort, ne, in die Spur gegangen. Und da kann eigentlich nicht viel schief gehen, so mit diesem Gefühl.
Zum Gefühl,
der Sicherheit. Das ist eben wieder mal so ein Zeichen, was so auf einen Zukunft, wo einem das gezeigt wird. Keine Sorge, ne?
Bin da.
Die Sonne ist dabei.
Sehr schön. In Hinterzarten ist der Münchner Domkapellmeister Anton Zapf 2010 zum ersten Mal Weltmeister im Skispringen geworden. Und über ihren Sprung haben sie in einem Interview unter anderem Folgendes gesagt: Ich musste erst prüfen, ob ich den Schutz auch habe. Manche haben gesagt, es war der Sprung meines Lebens. Aber ich weiß, ich habe das nicht nur aus mir selbst heraus gemacht. Was war da genau passiert?
Da war es so, das war eine K70, weil die große Schanze war nicht in Betrieb, weil da ganz schlecht, es war kein Schnee und es war ganz schlechtes Föhnwetter und so weiter. Und die haben dann vom Feldberg das erstmal präparieren, Lastwagen von und so weiter. Das heißt, wir konnten praktisch nicht trainieren. Und am Tag des Wettkampfs war wahnsinnig Wind. Und das war eben das, wo ich gedacht habe, boah. Und ich hatte nur, damals hatte ich 8 Trainingssprünge vorher, also überhaupt den ganzen Winter. Und also dieses Jahr waren es ja nur 3, das ist jetzt absoluter Minusrekord.
Also aber demnächst springen heuer, sie einfach, ne, so zum Weltmeistertitel, ja, einmal, ja, im Jahr hüpfen und gut ist, so mit 100.
Ja, aber da war es wirklich so, weil das war krass, weil da so ein starker Wind war und da musste man wirklich ewig warten im Balken. Also ich bin minutenlang im Balken gesessen. Damals ist man auch gar nicht mehr so rausgegangen und hat so Pause gemacht. Das hat man alles erst später eingeführt. Heute macht man dann eine Pause, damit man wieder ein bisschen lockern kann. Okay. So, weil im Balken sitzt man schon ein bisschen
verkrampft.
Ja, so angespannt. Also, ja, und da habe ich dann plötzlich einen Wahnsinnssprung gemacht. Ich habe dann noch einen zusätzlichen Aufwind bekommen. Da war für alle immer so Aufwind leicht, mehr, mittel und so. Und ich habe dann ganz starken Aufwind mitten im Sprung bekommen, dass ich wirklich noch ein Stockwerk gestiegen bin. Aber das Interessante war, normalerweise hätte ich da dann abgebrochen, also dass man sozusagen reflexartig zurückzieht. Ja? Mhm. Das Entscheidende, wenn man jetzt so Aufwind kriegt, auch vielleicht als Böe oder so, dass man das durchzieht. Das heißt, dass man einfach gestreckt bleibt und einfach weitermacht. Aber warum ich das da, weil ich dann normalerweise im Training, wenn irgend so was Ähnliches war, dann eher Füße ein bisschen angezogen oder was gefährlich ist, das Todsünde beim Skispringen eigentlich. Beine anziehen, ne? Also in den Knien weich werden. Ja, geht sofort der Ski runter. Und da habe ich den durch und dann bin ich 71,5, also K70, also das ist für Masters schon in meiner Altersklasse, über den K-Punkt. Und das war, ja, das war wirklich so ein ganz toller Sprung. Und da habe ich gemerkt, das ist die Frage, woher kommt dann so ein Sprung? Weil da sitzt im Balken und natürlich die Aufregung wird nicht kleiner, wenn man warten und warten muss und der Trainer winkt nicht ab und, ne, und so weiter und so weiter. Ja, und dann war da Pause, haben sie überlegt. Ich habe natürlich gehofft, dass sie abbrechen. Und es war auch nahe dran.
Okay.
Und dann hätte ich ja gewonnen gehabt. Ne? Also der zweite in Norwegen, der war da 66. Also 5,5 Meter ist auf K70 schon ein ganz schöner Vorsprung. Ja. Und dann ging es aber trotzdem weiter. Und dann war ich zum ersten Mal sozusagen in der Situation der Pole Position. Also, und das war ganz ungewohnt, weil du fängst dann an zu denken. Also du machst jetzt natürlich nicht ein Wahnsinnsrisiko, um nochmal so einen Sprung zu machen. Und dann, wenn man aber einen Sicherheitssprung macht, so ganz bewusst, das kann auch schief gehen. So. Ich habe dann einen ziemlich mäßigen Sprung von, ich glaube 57, aber da war der Wind auch nicht so gut. Der Norweger, der Knudsen, ist inzwischen schon tot. Der war, sag mal, der Favorit. Er ist, glaube ich, 62 im zweiten Durchgang. Das heißt, damals ging es nicht so schnell wie heute. Also bis das ausgerechnet war. Ne? Mhm. Das hat dann schon mal 2 Stunden gedauert. Ne? In der Zeit muss man einfach warten.
2 Stunden warten, ja.
Ja, genau. Schon, ja. Und Und dann saß ich mit ihm so und es ist einfach wirklich sehr schön, weil er hat schon oft gewonnen. Dann hat er gesagt, und das hat er ganz ehrlich gemeint, ich wünsche dir, also in Englisch, I wish you win this time. Letztlich, ich habe dann gewonnen, ziemlich knapp, ich glaube mit irgendwas 0,7 Punkten oder so. Also so ganz knapp. Das ist dann schon also ein Erlebnis, einfach dieses Gefühl auch, dass du als Erster dann sozusagen da oben stehst und dann die Nationalhymne auch gespielt wird. Das ist irgendwie ein eigenes Gefühl, das kann man ganz schwer beschreiben. Das war schon sehr schön in Hinterzarten und das Erlebnis eben mit dem Knutzen auch.
Dass er ihnen das gegönnt hat, dass sie gewonnen haben.
Dass er gegönnt hat, er hat es echt gegönnt. Das
nach diesem Zittern, ja. Nach dieser Spannung, 2 Stunden da sitzen und nicht wissen, was wirklich los ist, obwohl da ein genialer Sprung davor war, da gibt es dann die große Belohnung. Wir reden gleich weiter über das Skispringen, aber auch über die Musik, die Anton Zapf ja eigentlich im Hauptberuf macht und darüber, welche Leidenschaft denn nun die größere ist, gleich hier nach den Nachrichten. Der Münchner Domkapellmeister Anton Zapf ist bei mir zu Gast. In der letzten Stunde haben wir schon ganz viel über eine seiner beiden Leidenschaften gehört, nämlich über das Skispringen. Aber Sie sind ja auch Vollblutmusiker und damit haben Sie schon als Kind angefangen. Wie haben Sie das denn damals rein zeitlich auf die Reihe gekriegt? Sie sind ja nicht von der Skisprungschanze auf die Orgelbühne geflogen, oder?
Ich habe ja einen Roller bekommen. Bin ich da mit dem Roller mit Sprungski dahinter gefahren.
Das war lustig.
Nicht auf der Schulter,
unter,
aber so unten.
Unterm Arm, also so drüber, schräg drüber gelegt und dann noch, boah.
Nein, ich habe, das ist wirklich lustig, weil ich der Einzige war, der einen Roller bekommen hat von meinen Eltern. Ich habe da anscheinend so ein Theater gemacht, weil ich sehr viel Orgel geübt habe. Ne? Also man darf sich nicht vorstellen, dass ich da beim Skispringen war. Ich habe Schule
Orgel
gehabt und dann bin ich nach Hause zum Mittag und dann bin ich wieder reingefahren, habe Orgel geübt nachmittags. Und dann wieder nach Hause und dann Fußballtraining. Das war so mein Ding. Also wann ich die Schule gemacht habe, weiß ich nicht. Das habe ich
so versehentlich
irgendwie so nebenbei.
Aber es ist ja trotzdem was aus Ihnen geworden. Sie haben dann auch Musik studiert und haben inzwischen 60 Orchester in 16 Ländern dirigiert. Und auch darüber reden wir in der kommenden Stunde hier auf dem Münchner Kirchenradio. Dass Anton Zapf ein springlebendiges Kind war, im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber haben wir schon einiges gehört. Aber auch seine andere Leidenschaft, die war schon immer da. Die Musik nämlich.
Die Musik war bei mir also immer schon im Dorf, im Fichtelgebirge, als Dreijähriger oder was, in der Kirche. Orgel war für mich, also da war ich absolut besessen davon. Mhm. Also ich bin nie aus der Kirche raus.
Also beide Leidenschaften haben Sie begleitet.
Bevor das zu Ende war. Sport war auch schon immer. Ich war immer ein sportlicher Typ, bin rumgeturnt wie blöd. Und also für meine Familie auch nicht so lustig. Aber das sind schon die zwei. Aber natürlich die Musik, das war wirklich von ganz, ganz klein. Und das hat mir auch niemand gesagt. Natürlich, mein Vater hat, der ist Choroman, sage ich immer, gewesen. Der hat also ein Leben lang Chöre geleitet. Aber man hat mir jetzt nicht irgendwie gesagt, dass ich unbedingt Orgel spielen müsste oder so. Das war einfach, bringt irgendwelche Sachen mit.
Die Musikalität in die Wiege gelegt und dann so ein bisschen.
Ja, das schon, ja. Aber diese Leidenschaft gerade für die Orgel, die ist sehr extrem gewesen von Kindheit an und ich musste dann lange warten, bis ich endlich anfangen konnte. Da war ich dann 13, ich habe vorher natürlich Klavier, weil ich ziemlich klein war, sehr lange und kam nicht zum Pedal runter. Also das ist die Geschichte mit der Orgel. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe ja in Stuttgart studiert, dann auch Kapellmeister, Orgel, Kapellmeister und so. Und da habe ich dann immer den Wawiso gesehen, der hieß Silvio Wawiso, das war ein bekannter Dirigent, der hat sehr elegant Rosenkavalier dirigiert. Und als ich den gesehen habe, da oben mit Studentenkarten, also vom dritten Rang, da sieht man einen Dirigenten so schön, da habe ich gedacht, das ist mein Job. So fing es dann allmählich an, ich bin ja ziemlich spät zum Dirigieren gekommen.
Genau, erst was die Orgel. Das war ja
die
erste
Orgel war meine
Liebe.
Absolute Leidenschaft von Kindheit an und dann selber spielen von 15, wann waren die ersten Konzerte dann schon. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer, den Eberhard Kraus, den Domorganist. Ich war bei den Domspatten. Aber das Dirigieren, das kam erst, als ich Schulmusik studiert habe. Da gibt es auch Orchesterleitung, da fing es dann so langsam an. Und dann habe ich einen Film gesehen, war ich eben so Mitte 20 vielleicht, über Carlo Maria Giulini heißt der. Das war ein großer italienischer Dirigent und der hat mich sehr fasziniert, dieser Film. Der kommt aus dem Trentino, glaube ich. Und der hat auch Bezug zur Natur. Das hat mich manchmal ein bisschen erinnert. Also Fichtelgebirge und meine Kindheitseindrücke. Ich glaube, dass die auch sehr entscheidend sind für das, was man auch an Kraft hat. Jetzt Lebenskraft oder so. Weil man da doch anscheinend was ansaugt. Und wir waren den ganzen Tag im Wald und das war wichtig für mich. Und dann natürlich die Großeltern, dass da wirklich sehr viel Liebe da war von beiden Seiten. Also auch von dem her seelisch ganz, das ist eine tolle Stärkung für Kinder, ne? wenn sie da so ein richtiges Zuhause haben. Und da war die absolute Freiheit. Das geht in der Großstadt gar nicht so. Ne? Also wir konnten einfach vom Haus weg in den Wald laufen, waren den ganzen Tag im Wald.
Ja, ein Traum für Kinder. Aber wir waren ja schon beim Studium.
Ja, genau, das war dann Studienzeit. Ich habe da Schulmusik studiert, eben eher so pro forma. Ich wollte nie in die Schule, aber damals konnte man Hauptfach Orgel nur in Stuttgart studieren. Deshalb bin ich auch nach Stuttgart. Mhm. Ich wollte eigentlich nur Orgel machen und Philosophie. Das ist das, was mich interessiert. Aber das war irgendwie nicht mehr. Ich musste irgendwie einen Studiengang.
Dann wird man halt Lehrer, genau.
Ja, nee, das wollte ich ja sowieso nicht. Jedenfalls dann im Schulmusik, aber gab es auch Orchesterleitung. Insofern hat sie auch singen. Da habe ich schon mal gemerkt und Chorleitung natürlich auch, dass mir das liegt und so. Und dann habe ich eben dann das Studium angeschlossen, ja. Also Kapellmeister. Und habe diesen Film noch gesehen, der hat mir dann richtig, da war der Entschluss klar, ich will das. Das ist, ne?
Und dann ging es richtig los, oder?
Ab Stuttgart. Ja, dann habe ich halt das Kapellmeisterstudium, die Aufnahmeprüfung geschafft. Und dann habe ich da 4 Jahre noch nach dem Schulmusik angehängt, da Abschluss gemacht. Dann habe ich noch Stipendien nach USA bekommen. 2 Stipendien sogar gleichzeitig. Das wäre gar nicht so erlaubt gewesen. Das müssen wir nachher rausschneiden.
Machen wir nicht, aber es hört, glaube ich, keiner mehr. Das ist, glaube ich, verjährt.
Das ist verjährt, gut. Ja. Es war ein Rotary International Stipendium und ein Karl Böhm Stipendium.
Das schneiden wir raus, den Teil, oder? Damit die nicht auf Sie zukommen. Zurückfordern. Jetzt sind wir ein bisschen von... Ich wollte so ein bisschen in die Richtung kommen. Wie ging denn jetzt beides zusammen? Also dann ist die Musikkarriere das Wichtigste gewesen. Sie hatten aufgehört zu springen.
Da war Schießspringen vorbei. Fußball habe ich immer weitergespielt.
Aber hobbymäßig?
Ja, aber schon beim VfB Stuttgart in der AHA, also alte Herren, AHA ist aber da war ich dann schon Ende 20, also 28. Dann
da war klar, Sie können damit kein Geld verdienen, aber Sie spielen gut Fußball.
Nur, ja, ja.
Genau.
Ja, schon. Also, ja klar, das war damals eben auch noch nicht. Da war ich auch, also insofern bin ich zu früh geboren. Weil ich hätte sowohl im Skispringen vielleicht, aber im Fußball auch vielleicht Geld verdienen können.
Wenn Sie jetzt so zurückblickend betrachten, wäre das Ihnen lieber gewesen?
Nein, das gar nicht. Also Fußball ist eigentlich eine Leidenschaft, aber wenn man damit Geld verdient, so wie der Profisport heute ist, weiß auch nicht, ob man das will mit den ganzen Medienrummel, da gibt es ja auch ganz schön Probleme. Also das ist ja kein Einzelfall, dass Leute dann absolut am Rande sind. Ne? Mhm. Aber ich habe ja gespielt, also da in Karet, wo ich herkomme, in TSV Karet Lappersdorf, also Gemeinde vor Regensburg, wir waren der A-Kreismeister. Die Jugend ist von dem ganzen Landkreis. Und ich habe auch in der Stadtauswahl öfters mal gespielt, auch im Jahnstadion und in der Oberpfalz-Auswahl und so. Ich war schon wirklich ein Talent als Fußballer. Aber damals gab es das auch nicht, dass da dann irgendwelche Beobachter waren, die für die Clubs angelt.
Und die 12-Jährigen schon abgeworfen haben, ja, ja genau. nicht abgeworfen. Aber wenn Sie so jetzt sich vorstellen, Sie wären nochmal Anfang 20, würden Sie darauf hinarbeiten wollen, dass Sie die Musik dann ein Stück zurückstellen müssen, um im Sport mehr zu machen?
Nein.
Also die Musik ist doch die größere Leidenschaft, auch wenn der Sport auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Mein heutiger Gast Anton Zapf ist derzeit Domkapellmeister in München und er ist amtierender Senioren-Skisprung-Weltmeister. Und irgendwie schaffen Sie es auch heute noch, beide Welten miteinander zu verbinden. Sie sind mit im Organisationskomitee für die Senioren-Weltmeisterschaften, also die Masters, und Sie haben nicht nur das sportliche Event vorbereitet, sondern Sie haben auch Ihren eigentlichen Beruf damit reingebracht. Nämlich genau. Sie haben die Eröffnungshymne geschrieben.
Mhm. Die haben einen Reit im Winkel U aufgeführt, damals 2004. Und dafür habe ich es auch geschrieben. Die ist eigentlich geschrieben auch fürs Stadion zum Mitsingen mit der Refrain Let's Jump and Fly and Have More Joy und so weiter.
Hören wir doch mal kurz rein.
Ja.
Das war jetzt allerdings nicht beim Skispringen aufgenommen, sondern wo ist das jetzt aufgenommen gewesen?
Das war 2013, ein Faschingskonzert an der Musikhochschule. Und das habe ich mit Studenten gemacht, mit Orchester. Und es war szenisch damals. Ganz lustig, aber das ist natürlich jetzt keine perfekte Tonaufnahme sozusagen. Mhm. Da sind die Leute auch dann, das war auf dem Schiff runtergesprungen und schreien dann durcheinander und so weiter.
Und wie ist es denn im Stadion, im Skispringstadion? Singen die Leute das dann? Wer spielt das da?
Naja, das ist eigentlich, das steht eigentlich noch aus. Es war schon geplant. Also wir haben es gespielt, zum Beispiel in Montafon oder in irgendwelchen, wo wir halt AMC hatten, auch in Tajvakovski in
also
Lappland und so weiter.
Da, an anderen
dann
Orten
eine
gespielt,
CD
nicht?
Einfach gespielt, ja. Aber geplant war es schon in Garmisch-Partenkirchen. Das ist der Club, für den ich jetzt springe, also SC Partenkirchen. Da haben wir schon vor 10 Jahren Sitzung gehabt. Also das wäre natürlich eben dieser Plan gewesen, zum Neujahrsskispringen. Und da sollte ein Orchester dort spielen. Orchesterchor, eine Solistin brauche ich. Und ich wäre vorher die Schanze runtergesprungen, im Frack. Und dann ausfahren, dann hin und dann
dirigieren.
Und dann West Jam in Flau oder auch was anderes. Also einfach so ein Klassikprogramm. Das war schon sehr nahe dran. Also wir haben schon überlegt, wo das Orchester hin soll und wie man das machen könnte. Wir wollten das da auf dem Turm, oben drauf und so weiter. Ich meine, man könnte da wirklich spektakulär was machen. Nicht, aber es ist mir nicht
gespannt,
so wichtig. Also außerdem ist es der Walter Hofer, der FIS-Renndirektor, den ich auch ganz gut kenne, der hat gesagt, es ist gefährlich, weil natürlich, wenn ich, dann muss ich sicher runterkommen, sonst ist das Ganze ein absoluter Flop.
Weltweite Live-Übertragung.
Risiko, genau. Aber ich würde schon machen, wenn sich das ergibt. Aber wichtiger wäre mir einfach eine richtig gute Aufnahme von dem. Und das habe ich bis jetzt einfach nicht, das hat sich nicht ergeben. Also eine richtige, gut besetzte, tonlich qualitativ gute CD-Einspielung von diesem Song. Und wichtig ist mir eben der Geist, der dahinter steht. Das geht ja aus dem Text auch hervor.
Sagen Sie nochmal.
Let's jump and fly and have more joy. Let's jump and fly so high. Let's jump and fly to sky and bring more light down on earth. Und am Schluss halt, und das ist der Refrain, dann let's jump and fly. Es geht also um die Freude daran, auch das Abheben sozusagen, auch sich Flügel wachsen lassen in den Himmel. Und das ist symbolisch jetzt dieses Fliegen, Abheben, sich über sich selbst hinauswachsen. Und am Schluss ist dann noch ein Friedensappell. Da wird es dann nochmal ganz lyrisch. And let's make love and have more peace. Peace-Appell sozusagen. Ja. Das war auch das Motto dann von den Konzerten, die ich dann öfters mal gemacht habe, so Eröffnungskonzerte. Opening Concert for Peace and Tolerance war das Motto.
Und über genau diese Eröffnungskonzerte reden wir gleich weiter hier bei Hauptsache Mensch. Musik und Sport bestimmen das Leben von Anton Zapf und deshalb hat er bei den Skisprungwettkämpfen, die er mitorganisiert hat, auch immer ein Eröffnungskonzert gegeben. Und da haben sie zum Teil sogar in kleinen Dorfkirchen gespielt.
Ja, klein oder groß. Also in Ruppolding ist zum Beispiel eine ganz tolle Kirche, St. Georgskirche.
Ja, die ist toll. Ja.
Kennen Sie die?
Ja.
Ja, aber die ist eiskalt natürlich gewesen im Winter. Es war Wahnsinn, keine Herzen. Wir haben teilweise im Mantel dann geprobt, mindestens ein Konzert, weiß nicht mehr, wenn es voll ist, es war dann auch ziemlich voll, das Konzert.
Aber es sind ja nicht, aber es sind die Leute, die dahin kommen, sind ja nicht die Leute, die normalerweise zu Ihnen kommen, oder?
Nein.
Also das sind Leute, das sind die mit Klassik
AMC,
vielleicht
aber das sind
nicht
nur
so 100, wahnsinnig
200 oder so.
Aha.
Und dann die vom Dorf halt.
Ja. Also Sie haben ja sonst musikalisch auch keine Langeweile. Also ich sag mal so, Sie sind Profi-Input, den kriegen Sie täglich in Ihrer täglichen Arbeit. Und dann machen Sie sowas ganz abseits des Kulturgeschehens, kann man nicht sagen.
Ja,
aber es ist eigentlich für eine andere Klientel.
Ich finde das einfach spannend. Also ich finde immer die Verbindung auch zu normalen Leuten, sage ich mal, ne? Oder zu anderen Berufen. Das ist das Schöne auch in der Mastersbewegung. Wir haben ja da alles drin. Ja? Das, also der eine, der ist Lungenarzt und in der Forschung. Ja? Und dann andere ist ein Haarschneider.
Das ist vielleicht das, was es spannend macht, dass Sie da
das
die beiden
spannend.
Welten zusammenbringen.
Ja,
die Berufswelten.
Ein Haarschneider, der hat einen Spitznamen Smokey. Das ist ein absolutes Original. Der Smokey deshalb, weil der raucht wirklich nach jedem Sprung eine Zigarette. Und der ist der, der am meisten springt. Also ob er das macht, damit er so viel rauchen kann, egal. Der springt eigentlich zu viel. Der macht wirklich 20 Sprünge am Tag. Das macht sonst keiner. So ungefähr. Aber der hat, wo er den mal herzaubert, weiß ich nicht, weil der ist kaum gelandet.
Und die Ski hat schon
Zigarette im Mund. Deswegen lebt hoch. Ja, das habe ich noch nie raus, aber der hat immer eine Zigarette dann im Mund. Deswegen absoluter Kettler.
Und diese Leute bringen Sie zur klassischen Musik. Weil, warum?
Da gibt es in der Klassik so eine gewisse Hochnäsigkeit auch. Da kann ich ziemlich ärgerlich werden, weil das ist tatsächlich so. Es ist immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Also die wirklich einzige richtige Verletzung im Fußball, mein Bänderriss. Ne? Das war 83 und es war eben ein paar Tage vor dem Wettbewerb in Katowice. Das war mein erster internationaler Wettbewerb, wo ich angemeldet und zugelassen war. Ne? Da bin ich dann hin, habe im Gips, da mussten die dann immer einen Stuhl rein, weil ich konnte nur im Sitzen dirigieren, mussten immer ein bisschen umbauen, ja, als Nächster, wenn ich dran war. Und da hat eben der von Jury, einer, ein Älterer, da gefragt, was da passiert ist und so. Und ich habe dann gesagt, ja, Fußballverletzung. Und dann hat er gesagt, Fußball, das ist nicht standesgemäß. Ja, das war 83. Und das ist natürlich einfach ein kompletter Unsinn. Ja, aber das ist die Haltung gewesen. Ich weiß noch, als ich jung war und in den Klassikbereich so langsam reingekommen bin, da hat man immer Fußball. Also das hat man schon so ausgesprochen. Es hat sich dann allmählich geändert, als im Fußball viel Geld verdient wurde.
Also der Grund, dass Sie die Musik zu den Skispringern bringen, ist der, dass Sie zum einen diese Hochnäsigkeit der Klassik gegenüber allem, was anders ist, nicht mögen?
Ja, das ist ein Aspekt. Ich bin einfach anders. Es ist nicht, dass ich es deshalb mache, um das. Ich bin einfach ganz anders. Ich nütze die Gelegenheit, dass da Menschen zusammen sind. Also in Taiwakowski war die Kirche wirklich überfüllt. Da haben sie gesagt, da gehen 200 rein, da waren 400 Leute drin, circa. Ne? Also ich habe am Anfang Orgel gespielt, Bach oben. Und dann musste ich runtergehen. Da habe ich ja schon 5 Minuten gebraucht, bis ich da in der kleinen Kirche da durchkomme. Weil das gerammelt voll standen. Ne? Mhm. Und am Schluss war es wieder so. Das ist einfach toll. Und die haben gesagt, so was haben sie noch nie erlebt in der Kirche. Also das war jetzt ein spezieller Fall, weil das wirklich in Lappland, also so ein Dorf war, wo hatten aber ganz ordentliche Orgel. Das sind geniale Erlebnisse. Ne? Mhm. Und dann halt, ja, und dann von der Schanze dann an die Orgel zum Üben. Und so, das mag ich schon. Ich liebe Kontraste. Damit hat es zu tun. Mhm. Und ja, Schönheit kreieren, also schön im weitesten Sinn, wie man das definiert. Das heißt, Menschen, dieses Gemeinschaftliche zu erreichen. Das ist mein Thema und wird es auch bleiben.
Das Brücken bauen.
Genau.
Gleich geht's weiter mit dem Domkapellmeister, Skispringer, Fußballspieler und Brückenbauer Anton Zapf. Eben im Gespräch hat Anton Zapf schon erzählt, dass Skispringen ein irgendwie spirituelles Erlebnis ist. Gilt das auch für die Musik?
Ja, selbstverständlich, ja. Das, also, ich sag mal noch mehr, weil beim Skispringen ist das spirituell, betrifft eigentlich nur mich im Vorgang. Wenn ich jetzt dirigiere, dann habe ich erstmal mit großen Gruppen, also jetzt ein Dom, mache ich ja seit letzten September, also da habe ich ja einen großen Laienchor und die Capella Cathedrale ist natürlich wunderbar, das sind Profisänger, die immer zusammengestellt werden, wo man eine kurze Probe macht, eine Stunde Probe, Aufführung und so weiter. Das ist absoluter Genuss für mich. Und dann halt Orchester auch. Da passiert natürlich viel an Transformation für viele Menschen auch, erstmal für Beteiligte, aber auch die das hören. Und da kann man schon wirken, ne? Während wenn ich springe, das ist einfach dann für mich. Es wird nicht für einen, der da zuschaut, ein spirituelles Erlebnis sein. Das glaube ich nicht.
Nee,
beim
genau.
Skispringen, aber beim Zuhören von einem Konzert schon. Also der Geist der Musik, das heißt auch das Seelische, was dahinter steckt. Das ist mir ganz wichtig. Also es ist auch so, wenn ich dann die Aufführung dirigiere, eigentlich an das Technische nicht mehr so denke, sondern ich bin dann ganz in der Musik drin. Und das ist gerade auch bei geistlicher Musik ja teilweise ist es eine unglaubliche Schönheit, die da drin steckt und Tiefsinn. Und das ist dann wirklich Genuss. Also das jetzt zum Beispiel mit der Capella Cathedrale einfach zelebrieren zu können.
Dann sind Sie an
Sonntag für Sonntag.
Fast. Wunderbar. Ein echter Wellness-Mensch, Wellness für die Seele. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele schöne spirituelle Erlebnisse in beiden Welten und danke für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Bei mir zu Gast war der Münchner Domkapellmeister Anton Zapf, der so ganz nebenbei auch noch amtierender Weltmeister im Seniorenskispringen ist. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Unter hauptsache-mensch-radio.de stehen alle unsere Sendungen online. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihre Brigitte Strauß.